Die Überschrift von diesen Vorträgen ist so, wie die Schrift es sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lasst uns beten. Herr, sei du nun in unserer Mitte und rede zu uns durch dein heilig Wort, zu deiner Ehre. Amen. Ein paar Punkte für den heutigen Abend. Leider ist da so vielerlei, dass man nicht weiß, worüber man reden soll. Aber ich will mich im Zaum halten und nur systematisch langsam weitergehen. Der erste Punkt, worüber ich heute Morgen sprechen wollte, er wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Der zweite Punkt, sie beteten und sprachen, Herr, alle Herzenskündige. Dritter Punkt, Kapitel 2, Vers 4. Sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Kapitel 2, Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht hat. Soweit, ob wir soweit kommen, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Die Zeit, die jagt dahin. Er wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, den Himmel fahren. Das ist ein Punkt, den wir nie vergessen sollen. Die Wiederkunft Jesu. Er kann zu irgendeiner Zeit kommen. Und darum können wir nie geistlich etwas aufschieben, wenn der Heilige Geist uns etwas befiehlt oder uns überführt von Sünde, können wir nicht sagen, ein anderes Mal. Ihr wisst ja, Paulus stand vor einem, wird euch nicht sagen, wer das war, und hat von Sünde, Gerechtigkeit, Gericht gesprochen und gesagt, du, ein anderes Mal rufe ich dich wieder. Aber das andere Mal ist nie wieder gekommen. Die Bibel kennt nicht ein anderes Mal, wenn Gott zu uns redet und uns überführt von Sünde, dann bedeutet es gleich parieren, sofort. Heute, so ihr meine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Nie morgen, immer heute. Heute. Nun, die Möglichkeit ist, dass wir vor unserem Morgen sterben. Die Möglichkeit besteht, dass Jesus zurückkommt vor morgen. Sind viele Möglichkeiten. Die Möglichkeit besteht auch, dass wir morgen noch leben. Aber die Bibel suchet ihn, während er zu finden ist. Rufet ihn an, während er noch nahe ist. Also es kann passieren, dass wir ihn suchen und er ist weit weg. Wir können zu ihm schreien, er ist nicht nahe. Das sind alles Möglichkeiten. D.L. Moody sagte, wenn er predigte, sagte er sich jedes Mal, vor dem ich fertig bin mit meiner Predigt, ist vielleicht der Herr Jesus zurückgekommen. Das hat ihn angefeuert. Das hat ihn angespornt. Das hat ihm Kraft gegeben. Vielleicht, vor dem ich fertig bin, stehe ich vor Christus. Es ist etwas Wunderbares, damit zu rechnen. Aber der Herr sagt uns, seid bereit, wachet, weil ihr nicht Tag noch Stunde wisst. Darum müssen wir in ununterbrochener Gemeinschaft und rechte Stellung gegenüber Gott stehen, in jeder Zeit, in jeder Zeit. Und ihr Verheirateten, ihr wisst, die Mentalität ist der Frau nicht wie, so wie des Mannes, ist nicht. Wir sind zwei verschiedene Rassen, zwei verschiedene Völker. Ein Volk soll das andere ergänzen. Eine Frau denkt nicht wie ein Mann. Ihr Leib reagiert auch nicht wie der Leib des Mannes. Manche versagen, weil sie nicht das wissen und nicht damit rechnen, wenn sie nur Verständnis dafür hätten. Aber wenn die Frau auch anders ist, müssen wir in ihm bleiben, weil du wirst einer Frau eine Frage stellen und sie antwortet was ganz anderes. Du wirst einfach eine klare Sache stellen und dann antwortet sie was anderes. Du sagst vielleicht, wie spät ist es? Dann sagt sie, willst du jetzt schon gehen? Nein, ich habe dich nicht gefragt, ob ich schon dir gesagt, ich will schon gehen. Ich will wissen, was die Zeit ist. Lernt doch das, ihr Schwestern. Antwortet euren Mann, wie es sich geziemt. Er fragt dich nicht, ob er schon gehen will. Er fragt, wie spät es ist. Achtet mal darauf. Und das kann der starke Mann nicht verkraften. Das ist zu viel für ihn. Die Speise ist zu stark. Das verdauert das, was den Magen? Kann der Magen nicht verdauen. Der Magen ist nicht stark genug. Siehst du, und dann kann der Mann ärgerlich werden. Und er dreht sich um und geht weg. Und er schimpft und schlägt die Tür hinter sich zu. Und er sagt, du hast einen bösen Mann. Ja, lern deinen Mann verstehen. Und darum sagt die Bibel, ihr Männer lebt mit Weisheit mit euren Frauen als das schwächere Geschlecht. Und trotzdem sterben wir Männer schneller als die Frauen. Aber in der letzten Zeit sind viele Frauen gestorben. Und sie lassen uns Männer allein. Aber normal weg sterben die Männer schneller als die Frauen im Durchschnitt. Nun, wenn deine Frau auch wie ist, du musst bereit sein, dass Jesus zu irgendeiner Zeit kommen kann. Er wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, den Himmel fahren. Und er wird gewisslich kommen. Und noch nie in der Menschengeschichte und in der Geschichte des Christentums waren wir dieses Kommen des Herrn näher als jetzt. Die Apostel haben damit gerechnet. Offenbarung, siehe, ich komme bald. Aber noch nie waren wir dieses Geschehen so nahe wie jetzt in der heutigen Zeit. Das Neue Testament spricht oft von den letzten Tagen. Es war noch nie, so siehe, die letzten Tage wie heute. Und wenn die 2000 Jahre zurück so feurig waren, wie viel mehr sollten wir es sein? Wenn die Urgemeinde so ausgesehen hat, wie sie ausgesehen hat, wie viel mehr die Gemeinde Jesu heute? Oder ist uns dieses alles ein Märchen, eine Fabel, Geschichten? Oder ist es eine Realität? Er wird kommen. Und dieses Wort sollte über unser Leben stehen. Zu irgendeiner Zeit. Ich kann aus dem Haus gehen, vielleicht komme ich nicht wieder zurück. Ich kann der Familie auf Wiedersehen sagen. Vielleicht kein Wiedersehen hier, aber dort. Und die Wahrheit seines Kommens sollte uns allen wachsam machen, dass wir bereit sind zu irgendeiner Zeit. Was, wenn der Herr kommt? Und in dem Augenblick bin ich nicht bereit. Das war bei der letzten Posaunenschall, bei der Entrückung. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Nun kann es sein, dass du, Mann, zurückbleibst und deine Frau, die so verkehrt antwortet, genommen wird. Also sorge dafür, dass du nicht zurückbleibst. Das wird schauderhaft sein. Das wird ein Schock sein für dich, wenn du erkennst, die anderen sind weg, ich bin zurückgeblieben. Aber was für Herrlichkeit, dass wir damit rechnen können. Die Urgemeinde hat nicht mit dem Tod gerechnet. Sie haben mit der Wiederkunft Jesu gerechnet. Und als einige starben, waren sie verwirrt. Wir dachten, er kommt wieder. Und nun sind sie gestorben. Wie steht es nun mit denen, die gestorben sind? Die Wiederkunft Jesu war solch eine lebendige Sache für sie, dass sie stets und ständig damit gerechnet haben. Und Paulus musste Briefe schreiben und sagt, ich will nicht, dass ihr unwissend seid, unkundig seid, wegen die entschlafen sind. Und dann erklärt er ihnen, wie es gehen wird, wenn bei dem Kommen des Herrn. Er sagt, die wir hier noch zurückgeblieben sind, wenn Jesus kommt, werden wir die Heimgegangenen in der Luft sehen. Welch ein Bild sind da Male unter uns, mal. Die Wiederkunft Jesu, wenn er mit den Wolken kommt und mit all seinen Heiligen, mit all den Entschlafenen. Welch ein Bild wird das sein? Als ich ein Kind war und wir fuhren vielleicht nach Pietermaritzburg oder Durban auf den Berg und sahen die Lichter, oh, das ist wie ein bezauberndes Bild. Als Kind, die Lichter, das war Herrlichkeit. Und die Jugendlichen, das ist alles. Weg von Haus, in die Stadt. Aber denkt euch mal, welch ein Bild und welche Herrlichkeit das sein wird, wenn Jesus kommt. sollten wir immer vor Augen halten. Das sollte uns vor Sünde bewahren. Dass ich sage, ich kann doch nicht in das Hurenhaus und Freudenhaus gehen. Was, wenn ich da bin und dann plötzlich kommt der Herr? Ihr wisst ja, vor wenigen Jahren in Südafrika, ein sehr geehrter, hoch angesehener Mann, eine gute Frau, 5 oder 6 Kinder hatte er. Gute Kinder, erwachsene Kinder. Und er fährt nach Durban in der Zuckerwelt, war weltberühmt. Zuckerruhe. Und was macht dieser Mann? Er geht ins Freudenhaus. Bezahlt 50 Rand. Und fällt zu den Füßen dieser Hure nieder und ist tot. Das wurde veröffentlicht in den Zeitungen mit großen Zeilen. Welch eine Schande! Die arme Frau, die armen Söhne. Einen Vater gehabt zu haben, der so schändlich gestorben ist. Und dann hat die Hure Zeugnis gegeben, was geschehen ist. Sie musste ja, auch vor Gericht hat sie ihn getötet, was ist geschehen. Möchtest du so sterben? Doch auf keinen Fall. Bist du ein Verdammter und Verlorener in dieser und in jeder Welt. Für 50 Rand. Es hat ihm den Tod gebracht. Eine schreckliche Sache. Schauderhaft. Er kommt. Und was, wenn er kommt? Vielleicht nicht auf den Wolken, vielleicht in den Tod. Mit dem Tod. Mit Herzinfarkt. In den Apartheid-Jahren in Südafrika war da ein Schwarzer und der war befreundet mit einem Weißen und sein Freund starb. Und als er beerdigt wurde, ging der Schwarze hin, um die Bestattung, die Beerdigung beizuwohnen und ging in die verkehrte Kirche. Und der Älteste in der Kirche sieht diesen Schwarzen hineinkommen und sagt, hier darf kein Schwarzer herein. Sie konnten natürlich da hineingehen, um zu fegen, um zu putzen, zu reinigen, aber nicht zum Gottesdienst. Ist auch verdreht, nicht? Apartheid, die hat schon zu Jesu Zeit gegeben und gibt heute noch unter verschiedenen Völkern. Unter den Völkern, sein Deutsche, sein Franzose, sein Schweizer, so gibt es. Unter Menschen mit gleichen Haaren, gleicher Haut, gibt es Apartheid. Wer es auch sei, wer es auch sei, lasst uns zu allen Zeiten mit der Wiederkunft Jesu rechnen. Der Älteste kam dann an und sagt, was willst du? War ganz erregt und wurde ärgerlich und jähzornig. Und da fiel er tot nieder zu den Füßen dieses schwarzen Mannes. In seinem Zorn. In seinem Zorn. Männer, hört auf, zornig zu werden. Was sollen wir tun, dass der Zorn aufhört? Soll ich deine Frau meine Adresse geben und wenn du zornig wirst, dass sie mir gleich ein SMS schickt? Ich gucke aber nicht danach, meine Tochter wird danach schauen müssen. und sag mir, mein Mann ist zornig. Ruf ihn mal schnell an. Dann komme ich mit der Feuerwehr und löschen wir das Feuer. Es könnte aber sein, dass du vor dem stirbst. Sei vorsichtig. Wir hatten einen Mann in Südafrika, der konnte auch ärgerlich werden. Seine Frau starb. Da war er mit seinen Kindern. Dann hatte er Hühner eingesperrt. Die mussten jeden Tag gefüttert werden. Natürlich, ohne Futter können die Hühner keine Eier legen, können auch nicht leben auf Luft und von Luft und Liebe. Und als er dann wegging, er musste predigen, er war wassersüchtig. Er hatte einen Bauch, hatte einen großen Mantel und den konnte man nicht schließen. Wäre kein Mann gewesen, hätte man gedacht, er könnte vielleicht Fünflinge in diese Welt bringen. Der Herr hat ihn geheilt. Nach dem Gebet ist das Wasser geflossen, geflossen, geflossen und der Bauch war so wie mein Bauch. Wassersucht war weg. Und dann ist er auf seine Tournee gewesen, hat Menschen von Jesus erzählt und gepredigt. Kommt zurück und seine kleine Tochter hat vergessen, die Hühner zu finden. Kein Mais, kein Wasser. Und als er das sah, ist er so wütend geworden, so zornig. Er hätte sie fast töten können. Und was geschah? Sein Bauch begann gleich wieder zu schwellen. Er kam, bekannte seine Sünde, wurde für gebetet und nicht geheilt. Er hat gelitten nach dem. Regelmäßig musste hin und sie bohrten ihn und er schmerzte, um das Wasser wieder zu zapfen. Und so ein kleines Mädchen. Und dann später, wenn sie merkte, er wird erregt, er wird böse. Dann sagte sie, Papa, denk an deinen Bauch. Dann musste er die bittere Pille schlucken. Warum wird der Mann zornig? Ihr Eltern, Susanna Wesley, hat gesagt, vor dem dein Kind 3 Jahre alt ist, musst du den Willen des Kindes beugen. Wenn du damit versagst, hast du zeitlebens versagt, vor dem das Kind 3 Jahre alt ist. Denk daran. Und wenn du dein kleines Kind den Willen nicht beugst, denk mal, wenn das Kind groß ist, wie wird es sein? Und wenn es ein Junge ist, wie hartnäckig, wie frech, wie ungehobelt, wie wütend wird der werden, wenn er nicht seinen Willen bekommt. Habt ihr Eltern Schuld? Ich denke, manche Männer sind nicht recht erzogen worden vor 3 Jahren. Und wie dein Kind sich benimmt, wenn es klein ist, genauso wird es sich benehmen, wenn es groß ist. Nur schlimmer, denn dann ist der Baum ja schon härter und lässt sich nicht leicht beugen, biegen, es wird lieber brechen, das Holz, als sich biegen. Männer, der Zorn muss weg, ob du willst oder nicht. Die Männer, wenn sie beten, sollen sie heilige Hände emporheben, ohne Zweifel und ohne Zorn. Weg mit dem Zorn. Und eine Frau, die kann den Mann nicht irren, wenn er zornig wird. Die kann es nicht. Sie ist enttäuscht. sie schaut auf ihn nieder. Weg mit dem Zorn. Nicht zornig werden. Aber wenn der Mann denn schon zornig wird, es ist schon eine Schande. Aber wenn die Frau so handelt, was sagt man dann? Aber wenn du einen Pantoffel hält als Mann hast, wird es sich vielleicht gefallen lassen. Aber hoffentlich hast du nicht einen Mann, wie einer, der in Südafrika war. Die war des Vaters auch ab. Und dann hat sie geheiratet und sagte, sie wird auch des Mannes auch Apfel sein. Und der Mann war nicht so. Sie konnte den Mann nicht so um Finger wickeln wie den Vater. Dann war sie enttäuscht. Und dann hat sie ihn mal eine Ohrfeige genannt. Und dann hat der Mann nur so gemacht und dann flog sie durch die Luft. Sie hat es nicht wieder versucht. Vorsichtig mit einigen Männern. Sind nicht alle Pantoffelhelden. Hier und da findet man noch einen Mann, der die Hosen trägt. Sie hat einen Schlag bekommen. Dann hat sie gewusst, ist das so? Sie hat natürlich ihm die erste Ohrfeige gegeben. Sie gab ihm die Ohrfeige, hat nicht viel ausgerichtet und dann bekam sie die Faust. Ihr müsst auch weise sein, liebe Frauen. Schenkt bittet Gott, dass er euch Weisheit gibt. Aber trotzdem, Männer, seid vernünftig. Es ist höchste Zeit. Schon genug, die Jahre genügen, die verkehrt waren. Jetzt bricht Leben. Und liebe Frau auch. Und wenn dein Mann nicht zornig wird. Wir hatten drei Frauen in einem Gebiet. Da haben die Männer sich bekehrt. Und wurden nicht mehr engelig. Da haben die Frauen regiert in den drei Häusern. Die haben die Männer geritten. Denn klar gingen sie mit mir zu den Versammlungen abends. Wenn sie zurückkamen, hatten die Frauen die Häuser geschlossen und die Männer mussten draußen schlafen. Sie wussten, dass die Männer nicht mehr böse werden. Sende mir kein SMS, wenn die Sache so ist. Weil, dann musst du geschimpft werden. Beschimpft werden. Dann musst du gestraft werden. Nicht so. Nicht so. Spiele nicht und treibe nicht Unfug mit deinem Mann. Ehre ihm desto mehr, wenn er schweigt und stille ist. Sitz nicht auf seinen Kopf. Gott wird es nicht zulassen, wenn solches geschieht. Und wenn Jesus kommt und ist gerade so, geht nicht. Das geht nicht. Und vielleicht lebst du gerade in der Hoffnung, dass du ein Baby bekommst und das überträgt sich auf Kind. Du weißt ja, wenn die Mutter raucht, dann raucht das Kind auch im Mutterleib. Und was du denkst, wie du fühlst, überträgt es aufs Kind. Nachher weißt du nicht, warum. Dann musst du Buße tun und dafür sorgen, dass der Schaden wieder gut gemacht wird. Sonst wirst du unendlich leiden müssen. Unendlich. Er kommt, wie ihr ihn gesehen habt, so kommt er wieder. Aber welch ein Bild mit all den, wird es Legionen sein, die in verherrlichten Leib kommen, die wir kennen und nicht kennen, welch ein Bild, welch eine Herrlichkeit. Jeder sollte mit allem Eifer dabei sein. Herr, lass mir das nicht verloren gehen. Ein reicher Mann hatte einen Sohn und der war ans Rauchen versklavt. Alles Reden half nicht, bis der Vater sagte, mein Sohn, wenn du 2 Wochen nicht rauchst, dann gebe ich dir 1 Million. Das ist schon was. 2 Millionen gebe ich dir, wenn du 2 Wochen nicht rauchst. Er sagte, ich bin durch die Hölle gegangen. Den ersten Tag, den zweiten, den dritten. Er suchte seine Zigaretten, wollte rauchen. Aber dann sagte er sich, noch 11 Tage. Nur noch 10 Tage, nur noch 9 Tage. Er nahm also das Kleinod, den Preis und hielt den vor Augen. Und er hat seine Millionen bekommen. Und da war er auch frei vom Rauchen, hat er nicht wieder geraucht. Er sagte, es wäre ja schändlich, wenn mein Vater mir so viel gibt und ich fange wieder das Rauchen an. Also war es ein guter junger Bursche. Wir sollten nun die ewige Herrlichkeit, das Wiederkommen Jesu, wenn er kommt in seine Herrlichkeit. Da hat Petrus ja gesagt, lasst uns 3 Hütten bauen. Sie sahen den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit mit Mose und Elia. Er sagt, lasst uns Hütten bauen. Lasst uns hier bleiben. Was für Herrlichkeit wird das sein, wenn Jesus kommt mit all den Heiligen und den unseren, die uns verlassen haben und werden uns dort sehen. Soll uns solches verloren gehen? Solches verloren gehen? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Er kommt. Ach, da könnte man den ganzen Abend drüber reden, aber wir kommen nicht durch. Lass mich zum nächsten Punkt gehen. Vers 24. Sie beteten und sprachen, Herr, alle Herzenskündige. Herr, alle Herzenskündige. Er ist nicht nur ein Herr, der das Herz kennt. Er ist der Herzenskündige. Wem dienten diese Menschen? Den Herzenskündige. Wenn du Jesus aufnimmst, wen nimmst du auf? Den Herzenskündige. Das ist sein Name. Herzenskündige. Einer, der das Herz kennt. Einer, der das Herz erforscht. Er kennt das Herz. Er erforscht das Herz. Er kennt die Gedanken des Herzens. Die Wünsche des Herzens. Die Begierden des Herzens. Das Verlangen des Herzens, das Wollen des Herzens, er ist der Herzenskündige. Wenn du dein Leben dem Herrn Jesus übergibst, übergibst du es dem Herzenskündige. Das ist er. Der Herzenskündige. Nicht nur deine Gedanken, auch deine Wünsche, Begehren, Verlangen, Wollen, kennt er alles. Deine Absichten, dein Vorhaben, deine Pläne. Und die Urgemeinde betet und sagt, du Herzenskündige. Wir sagen, lieber Heiland, unser Retter, unser Befreier. Aber wir kennen ihn nicht als den Herzenskündiger. Ich wollte über Anania und Sapphira gesprochen haben, die waren zu Hause. Und dann hat der Anania, der Sapphira, seine Absichten, seine Pläne vorgelegt. Und sie hat mit eingestimmt. Sie waren ja zu Hause, wenn ich in der Gemeinde, wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Damit hat die Gemeinde nichts zu tun. Damit hat der Elo nichts zu tun. Damit hat der Prediger nichts zu tun. Damit hat der Pfarrer nichts zu tun. Wir sind doch zu Hause, wir können tun und lassen, was wir wollen. Hier bin ich, Herr. Nicht? Und sie sind lebendig in die Hölle gefahren. Und Petrus sagt, warum hast du den Teufel in dich fahren lassen? Haben vergessen, dass vor einigen Tagen sie gebetet haben, der Herzenskündige. Der Herzenskündige. Die Frau hätte ihm sagen sollen, lieber Mann, ich bin nicht mit dir eins in dem. Weil Petrus sagte, warum bist du eins geworden mit deinem Mann? Ich war auf einem Kontinent und der Mann sagt, du Elo, ich will nicht mit dir reden. Es sei denn, dass du meine Frau lehrst, dass sie ihren Mann untertänig ist. Wie die Schrift es sagt. Ja, was wollte ich sagen? Sag du, das tue ich schon. Sorge dich darum nicht, das tue ich. Jeder, der mich kennt und der mich hört, der weiß das. Aber nun ist das Problem dieses. Wenn du verkehrt bist und die Frau ist recht, soll sie dir untertänig sein. Petrus, voll Heiligen Geistes, der sagt, Anania, warum bist du eins geworden mit deinem Mann? Das hat er noch nicht gewusst. Hat wohl die Bibel gelesen mit geschlossenen Augen. Die Frau hat kein Recht zu tun, was der Mann sagt, wenn er ihr was Falsches sagt. Der Mann wird in die Hölle fahren, aber sie mit ihm. Und Petrus voll Heiligen Geistes sagt, warum bist du eins geworden mit deinem Mann? Und sie hat nicht daran gedacht, wir waren ja zu Hause, hinter Schloss und Riegel. Sie sprachen ja in ihr Kämmerlein über die Gemeinde. Sie wussten ja nicht, was die Zukunft mit sich bringen wird. Was, wenn es schief geht und dann sitzen sie ohne? Liebe, behalten Sie die Hälfte. Dass, wenn es schief geht, dann können Sie noch leben. Ah, ich muss das jetzt lassen. Das kann auch eine andere Predigt sein. Du Herzenskündige! Wer sagt, Gott ist der Herzenskündige, schadet es nicht, ob du in der Kirche bist oder zu Hause bist. Ob du in Anbetung bist oder bei den Töpfen in der Küche. Da muss alles an jedem Topf heilig dem Herrn stehen. Heilig dem Herrn. Kennen wir Gott als den Herzenskündige? Mache ein Wort daraus, nicht zwei Worte. Wer ist Jesus, der Herzenskündige, der das Herz kennt? Der die Wünsche, die Gedanken, die Gefühle, alles kennt er. Kann man verstehen, dass nach einigen Tagen, als die Gemeinde gebetet hat, hat sich die Städte bewegt. Nicht, dass die Städte sie bewegt hat. Das Gebet hat die Städte bewegt. welch eine Macht, welch eine Wucht, welch eine Kraft! Die Städte bewegen kann. Die haben gebetet und dann bewegte sich die Städte. Sie kannten den Herzenskündige. Kennen wir den Herzenskündige? Wie geht's dir? Es geht mir sehr gut. Geistlich? Ja, auch gut. Und dabei ist da etwas, was nicht in Ordnung ist. Du brauchst nicht lügen. Du kannst sagen, ich danke Gott für seine Gnade. Du brauchst nicht jeden Hans und Franz sagen, wie es dir geistlich geht. Das sind Sachen, die du sagen kannst, aber Sachen, die du auch verschweigen kannst. Du musst nur nicht lügen. Manche ist nur Gewohnheit. Wie geht es dir? Du brauchst nicht einmal zu sagen, wie es geht. Du sagst nur danke. Bist du zufrieden? Das ist nur eine Gewohnheit. Wie geht es dir? Er hat kein Interesse zu hören, wie es dir geht. Dann sag ihm doch nicht, ach, ich habe noch Zahnschmerzen und fürchterlichen Krampf in meinen Zehen. Du hältst ihn nur auf, das will er nicht hören. Es ist nur eine Formalität. Wie geht es dir? Dankeschön. Sei zufrieden. Aber du kannst zu dem Seelsorger gehen und da gedenke, dass du vor dem Herzenskündige bist. Das kann dir deine Reckung sein und kann dir deine Verdammnis sein. Der Herzenskündige, ach, wenn wir nur Jesus kennen würden, als den Herzenskündige. Hebräer 4 sagt, vor ihm ist nichts verborgen. Alles ist bloß und offen vor ihm. Von dem reden wir. Von dem reden wir. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, wir reden von dem, bei dem alles bloß ist. Auch das, was du mit deiner Freundin oder Freund im Kämmerlein redest. Und das, was du mit deinen Gleichgesinnten redest. Das weiß er. Von dem reden wir. Von dem Herzenskündige. Dann hört das Afterreden auf. Dann hört das auf, dass du über andere Menschen redest. Und wenn du vors Brett gezogen wirst, dann lügst du und sagst, ich habe es nicht so gemeint. Und Petrus sagt, warum lügst du dem Heiligen Geist? Und als er das hörte, fiel er tot nieder. Ich sagte nur heute mir selbst, was, wenn es heute noch eine Gemeinde gäbe wie die Gemeinde in Jerusalem? Alle Welt wäre in Brand, nicht nur Holland. Alle Welt. Was würden die Humanisten sagen? Was würde da aufs Internet und in den christlichen Medien nicht geschrieben werden? Hütet euch vor solch einer Sekte. Da ist Mord und Totschlag. Das ist keine Liebe. Das ist keine Güte. Das ist keine Gnade. Denkt ihr mal, was das gewesen sein würde heute in der Welt, solch eine Gemeinde wie in Jerusalem, wer würde sich solch eine Gemeinde gerne anschließen wollen? Wer? Wer ein Wagnis? Als das geschah, fürchten sie sich alle. Wir wollen ja keine Furcht. Wir wollen Freiheit, Freude und Wonne. Ein Mädchen ging in die Gebetsstunde. Ihr wisst ja, was die Mode heute ist. Wisst ihr, dass man das Bäuchchen etwas sieht? Bauch einer Frau ist eigentlich keine Ehre, als wir Kinder waren. Dachten wir es nicht gut, wenn ein Mädchen einen Bauch hat. Was wussten wir? Wir waren dumme Jungs. Wir redeten unseren Unsinn. Aber den Bauch muss man heute sehen, mit einem Ring da in. Die Ringe überall. Es sind schon viele Frauen, die gebeten haben, dass ich darüber rede. Aber ich tue es nicht, wenn hier Frauen sind, die Anstoß dran nehmen werden. Das will ich nicht. Ich will lieber Freunde bleiben mit dir, ein Freund sein, als das wegen Kleidung. Und ich will auch nicht, dass du fühlst, dass du ungemütlich fühlst. Das will ich nicht. So wie du bist, sollst du sein. Wir werden mit dir lachen, mit dir reden, macht nichts. Du wusstest es ja auch nicht. Du tust das Beste, was du weißt. Aber dieser hatte sich nun so angezogen und eine Hose, Jeans, die schon, was sagt man, wenn die Farbe weg ist und verblichen ist? Blau, aber wie ein Automechaniker, der die schon 2 Jahre angezogen hatte, unter den Autos lag, mit der Hose, die suchen sich einige Damen auf und ziehen die an. Aber es ist nicht schlecht genug, sondern zerreißen noch, reißen hier und lassen alle die Fetzen, die Bände hängen. Und auch schon durchgesessen war. Und damit kam sie in die Gemeinde hinein und hatte auf ihren Hinten geschrieben, Smile, Jesus loves you. Smile, Jesus loves you. Ich rate solch eine Frau an, dass sie gleich an einen Zirkus schreibt, zum Eigentum des Zirkus und umarbeitet dort. Bittet, weil sie wäre der beste Clown. Aber in der Gebetsstunde ist das nicht gut. Du Herzenskündige, der Heilige, sein Gottesnamen, Herzenskündige, hast du den schon aufgenommen? Hast du dich dem schon ganz ausgeliefert? Der Herzenskündige, wenn du allein bist, wenn du in der Stadt bist, wenn du im Auto bist und fährst und dich die Menschen ansiehst und bewusst bist von dem Herzenskündige, kennt das Lied, Gott ist gegenwärtig. Wenn man sagt, der Herzenskündige ist gegenwärtig. Wenn wir den Herzenskündige kennen würden, unser Leben ihm ausgeliefert, wären wir ein heiliges Volk. Herzenskündige, ist man vorsichtig, wacht man auch die Gefühle, die Gedanken, die Ziele, alles muss in Ordnung sein. So, lassen wir den zweiten Punkt. Dritten Punkt hat vielleicht mit diesem gar nichts zu tun. Kapitel 2, Vers 4. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes, fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. In Timotheus sagt es, dass wir das Wort Gottes recht teilen müssen, recht auslegen müssen. Manche sagen, seht ihr, zu Pfingsten haben sie auch in Zungen geredet. Sie haben in Zungen geredet. Es gibt aber verschiedene Zungen. Es gibt Menschenzungen, Engelzungen, verschiedene Zungen. Zu Pfingsten haben sie, um es deutlich zu machen, in Sprachen geredet, die man bestehen konnte. Alle, die zugegen waren, hörten von den großen Taten in ihrer Sprache, nicht in Zungen, die sogenannten Zungen, die eine Auslegung brauchte. Recht teilendes Wort. Sie sprachen in Sprachen, die, die dort zugegen waren, verstanden. In Pietermaritzburg in der Stadthalle war ein weltberühmter Mann und der redete von den Zungen. Und er sagt, wenn ihr den Heiligen Geist bekommt, werdet ihr in Zungen reden wie zu Pfingsten. Ich war enttäuscht. Ein Mann von solcher weltlicher Größe, mit solchem Kindischsein, der hätte das besser wissen müssen. Und wenn Sie auch sagen, er war Pfingsten, hätte er doch wissen müssen. Jeder, der zugegen wäre, in unserer Zeit hätte jeder Hindu es verstanden, jeder Arabier, jeder Koreaner, sie sprachen in den Zungen, in den Sprachen der Menschen, die gegenwärtig waren. Die konnten es verstehen. So war es zu Pfingsten. Gott hat ein Wunder getan und alle konnten es verstehen in ihrer Sprache. Und der Heilige Geist, der gab es ihnen, in was für eine Sprache sie reden sollten. Also, nur dass das klar ist, dass wir das wissen, worum es geht. Sie sprachen in anderen Sprachen und da sagte diese Meister, sogenannte Meister in den geistlichen Sachen, lasst uns nun alle in den Sprachen sprechen wie zu Pfingsten. Und in Pietermaritzburg sind viele Hindus, die gingen vorbei, die hörten nicht, was gesagt wurde. Viele Moslems, die verstanden nicht, was gesagt wurde. Also, Recht teilen, das Wort des Herrn. Nebenbei, du sagst von keiner Wichtigkeit, aber du kannst solche Menschen begegnen. Nun, lasst mich zum letzten Punkt kommen. Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht hat. Den ihr gekreuzigt habt. Also wir können darüber heute nicht predigen. Wir können den Menschen nicht sagen, ihr habt Jesus gekreuzigt, wir waren ja nicht da. Auf Sitzabantu kam ein Blinde. Und er wollte mich sehen. Ich sagte zu den Mitarbeitern, sprecht ihr mit ihnen. Nein, er will dich sehen. Gut, schlussendlich habe ich eingegeben, bin hin. Er sagt, bete für mich, dass ich sehen werde. Sag, ist das alles? Ja. Da sag ich, lieber Mann, das kann ich nicht. Da war ich verärgert. Er sagt, ich weiß von vielen Blinden, die hier sehend geworden sind. Warum willst du nicht für mich beten? Ich sage, du fängst mit Z an und hörst mit A auf. Es gibt ja solch ein Land. Ich fragte mal einen Mann, wie sieht es bei euch aus in Sambien? Er kam von Sambia. Er sagte, ach, was soll ich sagen, wenn es mit Z beginnt und mit A aufhört? Hat er mir genug gesagt. Ich sage, nein, du fängst mit Z an und hörst mit A auf. Ich kann nicht für dich beten. Das Gebet wird auch nichts erreichen. Dann sagt, ich verstehe dich nicht. Sag, gut, du bist blind. Aber hast du schon Jesus am Kreuz gesehen? Nein, ich habe ja nicht gelebt zu der Zeit. So. Hast du gesehen, dass du ihn selbst gekreuzigt hast? Nein, das haben die Juden doch getan und die Römer. Das ist vor tausenden Jahren geschehen. Sag, darum kann ich nicht für dich beten. Du hast Jesus gekreuzigt. Du hast es mit deinen Sünden getan. Du hast das mit deiner Gottlosigkeit getan. Du hast das mit deinem Zorn getan. Kreuzigst du Jesus? Dann nehmen wir es ernst. Oder ein bisschen ernster, wenn wir das erkennen. Hast du schon gesehen, dass du der Schuldige bist, dass du Jesus gekreuzigt hast? Mit deinen geheimen Sünden? Mit der Ungerechtigkeit, die du hast. Darum ist Jesus gestorben. Du hast ihn gekreuzigt. Du hast ihn umgebracht. Plötzlich sagte, ich sehe es. Und da war seine Augen auf. Als seine geistlichen Augen aufgingen, gingen seine leiblichen Augen auf. Da brauchte ich nicht mehr zu beten, er öffne seine Augen. Die gingen auf, als er erkannte, dass er der Schuldige war, dass er gekreuzigt hat, er Jesus gekreuzigt hat. Darum liebäugeln wir so leicht mit der Sünde. Darum spielen wir mit der Sünde. Darum, du junger Mann, verunreinigst dich selbst. Denkst an Mädchen, wirst dahin gerissen. Du hast doch nicht erkannt, dass dadurch du Jesus gekreuzigt hast. Und Petrus sagte, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht hat. Diesen, den du kreuzigst und über gekreuzigt hast. Denk an Hebräerbrief. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind, dann kreuzigen wir ihn zum zweiten Mal. Hast du das schon begriffen? Hat dir das schon Gott offenbart? Vielleicht hast du es noch nicht erkannt. Darum spielst du mit der Sünde. Darum liebäugelst du und liebst noch die Sünde. Du liebst sie. Du hast sie nicht. Weil du noch nicht den Herzenskündiger kennst und auch nicht den, der am Kreuz gestorben ist. Seine Geschichte fängt von dir, etwas, wo circa 2000 Jahren geschehen ist. Du warst nicht dabei und weißt nicht, dass du ihn gekreuzigt hast. Du hast mit deinen Sünden die Nägel hineingeschlagen, wiederholt gesündigt. Mit deinen Gedanken, ein Danke ist wie eine Tat vor Gott. Wenn du wissen willst, wer du bist, schau nur deine Gedanken an. Was du denkst, das bist du. Und wenn Jesus kommt, wird er richten die Gedanken. Er ist ein Richter der Gedanken. Und wenn du kommst zu Jesus, sag nicht nur, oh Herr, ich habe böse Gedanken. Sag ihm, Herr, ich bin ein Mörder. Ich bin ein Totschläger. Ich bin ein Hure. Vielleicht darum hilft dir dein Bekennen nicht, weil du oberflächlich bist. Ich bin ein Totschläger. Wenn du deinen Bruder Namen nennst oder deine Frau, sagt Gott, dann hast du sie ermordet. Du bist ein Totschläger. Wenn du denn in die Beichte gehst, sag, ich bin ein Mörder. Ich bin ein Totschläger. Ich habe meine Frau, mein Kind schon so oft ermordet. Und die Menschen aus Norddeutschland, die können sagen, verflucht nochmal. Und können nicht verstehen, warum ihr Haus verflucht ist. Und ihre Nachkommen verflucht sind. Haben sich selbst verflucht. Gott ist ein Richter der Gedanken. Und wenn Jesus kommt, wird er die Gedanken richten. Und er nennt dich nach deinen Gedanken. Du bist, was du denkst. Und du denkst, was du bist. Und bitte, dass Gott dich umwandelt, neu macht, ein neues Herz gibt, dass der Herzenskündige in deinem Innen wohnt. Er hat ja gesagt, ihr Männer, wenn ihr eine Frau ansieht, ihre zu begehren, habt ihr schon die Ehe mit ihr gebrochen. Ich habe noch nichts getan. Aber der Herzenskündige sagt doch. Sagst du, du hast schon 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, gehört dir nicht. Gehört dir nicht. Wie kannst du solch einen Gedanken haben mit dem Mädchen? Vielleicht ist es ja jemand anders bestimmt. Wie kannst du den Gedanken haben mit dem Jungen? Vielleicht hat Gott ihn für eine andere bestimmt. Wandle vor Gott. Und sei fromm und erkenne den Herzenskündigen. Und den, der alles weiß. Und dann mit dem heiligen Wissen, dass du ihn gekreuzigt hast. Hier deine. Geh auf deine Knie. Wenn du nicht kannst, dann leg dich auf dein Bett. Du brauchst nicht nur auf den Knien zu beten. Wenn man auf die Knie betet und das Herz kniet nicht, ist es nur ein Spiel, ein Zirkus. Nur ein äußeres Zeichen von deinem geistlichen Stehen im Herzen. Dass du dich dem Herrn beugst und dein Hals und deinen Nacken beugst zu ihm. Und diesen, den du getötet hast, hat Gott nun zum Herrn gemacht. Über alles. Also, wenn du in die Welt gehst und nicht fliehst von den Lüsten der Jugend, musst du damit rechnen, dass du vor diesem Richter stehen wirst und dass er dich richten wird. Und im ersten Licht, er ist der Herr. Und er wird am Tage des Gerichts sagen, du bist dem Mädchen nachgelaufen und deine Augen liefen die nach. Ich bin Herr, du hast mich damit getötet. Jetzt rechne ich mit dir ab. Du hast mich getötet. Und wer mich verleuchtet, den verleuchne ich. Wer sich meine schämt, dessen schäme ich mich. Du hast mich getötet. Nun schlage ich dich. Die Zeit der Gnade geht mal zu Ende. Du weißt nicht, wann und wann Gott sagen wird, jetzt ist das Maß voll. Jetzt ist genug. Darum fliehe von der Sünde, bleibe weg von der Sünde, gehe nicht so nah wie möglich an die Sünde. Manche sagen, was ist die Sünde, die nicht vergeben wird? Wenn ein Kapitän mit seinem Schiff fährt auf hoher See und dann ist da ein Warnungszeichen, sind gefährliche Felsen. Was wird er tun? Er wird steuern, versuchen, so weit wegzubleiben von den Felsen wie möglich. Aber der Kapitän, der sagt, ich will so nah wie möglich daran gehen, dass ich sehen kann, sind das Felsen von Granit, schwarzen Stein, roten Stein, was? Die armen Menschen, die auf dem Schiff sind, sie werden Schiffbruch erleiden. Bleibe weg von der Sünde, so weit wie möglich. Und wenn du erkannt hast, ich habe ihn gestorben, ich habe seine Schmerzen verursacht. Meinetwegen war sein Schweiß wie Blutstropfen, der auf die Erde fiel. Das war für mich. Dann verlierst du den Appetit für die Sünde. Und die Freude an der Sünde, das vergeht dir dann. Also, denk daran, an den Herzenskündige. Denk daran, dass er kommen wird. Denk daran, dass er reden kann, wie er will. Und dass du ihn gekreuzigt hast. Du, ganz persönlich du, bist schuld daran. Und am Tage des Gerichts wirst du an keinen Juden denken, an keinen Römer. Du wirst die Nägelmale sehen, seine Wunden und klar erkennen, das habe ich getan. Das habe ich gemacht. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du bald kommst, dass deine Brautgemeinde noch nie deine Zukunft so nahe war wie die heutige. Und dass wir dich kennen dürfen als den Herzenskündige. Und dass, wenn du regierst in unserem Leben, wir voll Geistes sind, dann reden wir, wie du willst, dass wir reden sollen, zu den verschiedenen Nationen. Und dann, Herr, dass wir schuld daran sind, wir haben dich gekreuzigt. Und dass ein jeder rechtschaffene Buße tut und sich mit dir versöhnt, und Frieden macht mit Gott durch dich. Und dann sagst du, so bin ich geschlagen worden im Hause, die mich liebten, derer, die mich liebten. Ja, Herr, als wir dich schon liebten, wiedergeboren sind, da haben wir dich noch geschlagen mit unseren Sünden. Und vielleicht ist es noch nicht viele Stunden her, dass wir dich geprügelt haben, verwundet haben, geschlagen haben. Herr, sei uns gnädig, erbarme dich unser. Um deines Namens willen. Wir danken dir, dass du gebetet hast, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Amen.